Einen schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben letzte Woche das Thema 4, Identifikation und Authentisierung, abgeschlossen. Wir waren bei Passwörtern stehen geblieben und haben nochmal ein paar grundsätzliche Empfehlungen zum Umgang mit Passwörtern aufgelistet. Eine andere Möglichkeit des Umgangs mit Passwörtern sind die Einmalpasswörter. Die sind sehr viel unkritischer, weil sie, wie der Name sagt, eben nur einmal benutzt werden. Daher auch das Bekanntwerden eines Passworts nach der Benutzung kein Problem mehr darstellt. Die Art und Weise, wie diese Einmalpasswörter benutzt werden, da gibt es dann einige Unterschiede. Meistens basiert mit einem Gerät, was entweder zeitbasiert oder durch Austausch von irgendwelchen Zeichenketten, also solche Challenge-Response-Verfahren, dann auf beiden Seiten praktisch es ermöglicht, das gleiche Einmalpasswort zu generieren und dann für Authentisierungszwecke oder auch für kryptografische Zwecke zu benutzen. Codebooks sind dann das, was Sie im Prinzip als TAN-Liste kennen, einfach ausgedruckte Einmalpasswörter, die Sie dann entsprechend nach der Benutzung durchstreichen müssen, aber im Prinzip auch Ihren Zweck erfüllen. Eine andere Möglichkeit der Authentisierung besteht darin, eben solche Chipkarten einzusetzen, wie etwa solche Crypto-Cards, die dann einen kleinen Prozessor enthalten, der in der Lage ist, elementare kryptografische Funktionen durchzuführen, auch RSA-Schlüsselerzeugung zum Beispiel oder auch dann die Verschlüsselungsalgorithmen selbst, sodass die Schlüssel die Karte nie verlassen müssen, was eine relativ wichtige Eigenschaft oder wichtige Anforderung an solche Karten ist. Dann haben wir uns Authentisierung durch Dritte angeschaut, also wie man eine Trusted Third Party, einen Authentisierungsserver benutzen kann, der jetzt in sicherer Art und Weise für zwei Kommunikationspartner einen symmetrischen Schlüssel erzeugt und den auch überträgt, sodass dann anschließend beide diesen Schlüssel benutzen können. Und das grundlegende Verfahren stammt von Needham und Schröder, das haben wir uns angeschaut, und das wird dann relativ extensiv benutzt bei einem Produkt namens Kerberos, was inzwischen auch in geringfügig modifizierter Form Bestandteil etwa des Betriebssystems Windows ist. Kerberos bestand aus so einem Authentisierungsserver, der einem erstmal so ein Ticket aushändigt, um jetzt sich an den Ticket-Granting-Server zu wenden. Und der Ticket-Granting-Server ist dann derjenige, bei dem man für jeden möglichen Dienst, den man in Anspruch nehmen möchte, wiederum Tickets anfordern kann. Und diese Tickets enthalten also immer auch denjenigen, der jetzt Eigentümer oder Besitzer dieses Tickets ist, sind also an den Besitzer gebunden, was durch entsprechende Verschlüsselung sichergestellt ist. Im fünften Kapitel wollen wir uns, oder haben wir schon begonnen, uns Bedrohungen anzuschauen. Es gibt die Möglichkeit, solche Bedrohungen zu klassifizieren. Das ist weniger von Bedeutung. Und jetzt haben wir gerade mal kurz diese Liste von möglichen Schadsoftware-Typen uns angeschaut und sind da auch schon relativ weit gekommen. Ja, wir haben uns Viren betrachtet, die immer noch eine gewisse Rolle spielen, aber nicht mehr die wesentliche Rolle. Wie schützt man sich gegen Viren? Im Wesentlichen gibt es die Scanner, die also sämtliche Speicherblöcke sich anschauen und gucken, ob ein bestimmtes für diesen Virus charakteristisches Bitmuster erkannt wird oder vorliegt. Und deswegen muss der entsprechende Scanner immer auf aktuellem Stand sein. Er kann also nur die Viren erkennen, die ihm sozusagen vorher bekannt gemacht wurden. Deswegen ist es sehr wichtig, diese Scanner-Software regelmäßig, idealerweise täglich zu aktualisieren, weil man sonst, je länger man wartet mit der Aktualisierung, immer stärker den potenziellen Schäden ausgesetzt ist. Dann gibt es Activity-Monitore, Programme, die resident im Speicher vorliegen und bei kritischen Aktivitäten Alarm schlagen. Die waren vor allen Dingen in DOS-Zeiten wichtig, weil nämlich die meisten Viren dann versucht haben, über wichtige Systemtabellen, zum Beispiel den Interrupt-Vektor, den zu modifizieren. Und das hat dieser Activity-Monitor dann erkannt und entsprechend Meldung ausgegeben. Integrity-Checker kontrollieren eigentlich nur, ob bestimmte Dateien, insbesondere Programmdateien, modifiziert wurden. Wir haben ja gesehen, dass so ein Virus sich immer in ein Wirtsprogramm einnistet und daher dieses Wirtsprogramm verändern muss. Und wenn jetzt in einer sauberen, gesunden Situation das System für alle Programmdateien solche Prüfsummen berechnet, zum Beispiel in Form von Hash-Werten, und die sich merkt und regelmäßig überprüft, ob diese Hash-Werte immer noch zutreffen, dann kann man feststellen, ob eine Modifikation an einem Programm vorgenommen wurde oder nicht. Denn wenn das Programm geändert wurde, dann hätte sich auch der Hash-Wert geändert. Die sind natürlich dann unabhängig davon, um was für einen konkreten Virus es sich handelt. Aber der Aufwand, diese Programmdateien regelmäßig zu überprüfen, ist natürlich auch relativ hoch. Während die erste Generation oder auch einige nachfolgende Generationen im Wesentlichen in Maschinencode vorlagen, also die ersten Versionen von Viren, gibt es seit etlichen Jahren dann eben die Möglichkeit, Viren auch in höheren Programmiersprachen, insbesondere Skriptsprachen, zur Verfügung zu stellen. Und das macht die Sache besonders unangenehm, weil nämlich inzwischen auch in entsprechenden Textverarbeitungsprogramme Interpreter vorhanden sind, die jetzt solche Skriptprogramme interpretieren und ausführen können, sodass eben auch von einem im Prinzip passiven Dokument wie einem Word-Dokument oder PowerPoint-Dokument potenziell eine Gefahr ausgeht. Das heißt, Viren setzen sich nicht nur in Programmdateien fest, sondern auch in anderen Dateien, wie zum Beispiel Word oder PostScript-Files. Ein PostScript-File ist ja auch nichts anderes als ein Programm, was dem Drucker sagt, wie die Seite aussehen soll. Oder auch HTML-Dokumente, in denen Applets integriert sein können. Was jetzt die Klassifikation betrifft, so wird es zunehmend schwammig. Also man spricht heute, es ist zunehmend schwerer, irgend so ein Stück Schadsoftware jetzt genau zuzuordnen. Ist es jetzt ein Virus oder ist es ein Wurm oder ist es ein trojanisches Pferd? Wenn es einen Reproduktionsmechanismus hat, dann ist es natürlich ein Virus, aber die meisten Viren sind auch in gewisser Weise, sind auch häufig trojanische Pferde und wie wir gleich sehen werden, können es auch sogenannte Würmer sein. Würmer sind nun im Gegensatz zum Virus lauffähige Programme, die kein Wirtsprogramm brauchen, in das sie sich einnisten, sind also für sich allein ausführbar und haben auch die Eigenschaft der Reproduktion, das heißt, sie vervielfältigen sich über das Netz, nehmen dann aber untereinander, also diese Wurmsegmente nehmen dann untereinander Kontakt auf, sodass man sie als verteiltes Programm verstehen kann. Meistens benutzen sie dann irgendwelche Adressbücher, die sie auf dem System vorfinden, um sich dann an all diejenigen zu verschicken, die in diesem Adressbuch gefunden werden können. Das Ganze wurde einmal richtig intensiv vor etwa 20 Jahren benutzt und daher rührt auch die Angst vor solchen Würmern, weil dieser Internetwurm in der Tat weite Teile des Internets verstopft hat und auch nur deswegen bekannt geworden ist oder aufgeflogen ist, weil er das Internet verstopft hat. Der Student, der das damals geschrieben hat, ein Herr Morris, hat sich einfach verkalkuliert bei den Formeln, in denen er sozusagen die Reproduktionswahrscheinlichkeit berechnet hat. Er hat es viel zu hoch angesetzt und hat völlig den Lawineneffekt unterschätzt, den er mit diesem Wurm auslöst. Und so ist nach wenigen Tagen, hat man einfach festgestellt, dass da Unmengen von Mails durch die Gegend geschickt werden, alle von der gleichen Art. Und hätte er seine Formeln da ein bisschen zurückgedreht und ermöglicht, dass der Wurm sich weniger nach außen erkennbar langsam verbreitet im Internet, hätte es wahrscheinlich sehr viel länger gedauert, um aufzufliegen. Der hat auch dann Sicherheitslöcher in Systemsoftware benutzt, hat ein Passwort-Crack-Programm als eigenes Bestandteil benutzt, um dann wiederum von dort aus weitere Systeme zu infiltrieren und ist eben wegen dieses starken Verkehrs dann erkannt worden. Der wurde dann übrigens auch tatsächlich verknackt und hat einige Jahre im Gefängnis verbracht, ist aber inzwischen aufgrund seiner guten Fachkenntnisse wieder in der entsprechenden, also nicht bei den schwarzen Hüten, sondern im Security-Bereich wiederum tätig. Sein Vater war selbst Security-Experte und insofern hat er vieles von seinem Wissen auch zu Hause erfahren können. Ein anderer Wurm, der Wellen geschlagen hat, war der I Love You Wurm aus dem Jahre 2000. Der bestand aus 292 Zeilen Script, Visual Basic, und hat sich dann bei Windows in die Registry installiert, sodass er bei jedem Hochfahren des Rechners automatisch auch wieder hochgefahren wurde und hat eben sich an alle Einträge im Outlook-Adressbuch verschickt, also an alle ihre Freunde, ging dann eine entsprechende Mail raus, die so aussah. Und wer halt da drauf geklickt hat, der war dran. Der Schaden, der integriert war, war noch relativ mäßig. Er hat einfach sämtliche JPEG- und MP3-Dateien, die er auf dem Rechner gefunden hat, gelöscht. Das war für diejenigen, die Bilder und Musik gesammelt haben, natürlich ein bisschen ärgerlich. Für andere weniger ein Problem. Die Schäden wurden nachträglich doch auf 10 Milliarden Dollar geschätzt, einfach um alle Systeme, die befallen waren, wieder in den Originalzustand zurückzubringen. Und die Verbreitung war erstaunlich stark, also eine halbe Million Systeme innerhalb von 24 Stunden. Dann gibt es noch eine kleine Variante, deren Schaden darin besteht, einfach so viele Ressourcen auf dem Rechner in Anspruch zu nehmen, dass für den eigentlichen Benutzer nichts mehr übrig bleibt. Also Sie können sich vorstellen, dass das Programm aus einer While-Schleife besteht und aus einer Endlos-While-Schleife besteht und in jedem Durchgang ein neuer Unix-Prozess abgeforkt wird, gestartet wird, sodass dann irgendwann alles überläuft und das System die Grätsche macht. Solche Programme nennt man auch Rabbits aufgrund der starken Vermehrung oder auch Bakterien. Viele Betriebssysteme sind dummerweise wirklich auf diese extensive Betriebsmittelnutzung nicht hinreichend vorbereitet. Und man schafft es tatsächlich durch solche Methoden, Betriebssysteme zum Crash zu bringen. Ja, Spam, darunter leiden wir alle täglich. Jeder braucht einen möglichst wirksamen Spam-Filter. Mittlerweile, je nachdem, welche Umfragen man sich anguckt, wird der Anteil der Spam-Mail am Gesamtmail-Abkommen auf zwischen 80% und 96% geschätzt. Ich habe also gerade gestern noch mal so ein paar Quellen mir angeguckt. Und so im Großen und Ganzen muss man schon davon ausgehen, dass 90% Spam ist. Entsprechend ist der Schaden hoch. Erstens mal steht die ganze Bandbreite anderen nicht zur Verfügung, die für Spam verwendet wird. Und dann kostet natürlich auch das Betreiben von Spam-Filtern auch Rechenzeit. Dann muss man oft noch Spam von Hand entfernen. Also mein Spam-Filter ist auch nicht so treffgenau, dass er jetzt wirklich genau wüsste, was ich kriegen will und was ich nicht kriegen will. Von daher ist das leicht nachzuvollziehen, dass die Kosten weltweit im Milliardenbereich liegen. Der Einsatz von Spam-Filtern unterliegt aber trotzdem rechtlichen Beschränkungen, weil es natürlich auch im Sinne jetzt auch des Post- und Fernmeldewesen einen Eingriff bedeutet, wenn man jetzt ohne ihre Zustimmung, also ohne Zustimmung des Empfängers, einfach Briefe aussortiert, weil man glaubt, sie seien Spam. Insofern muss man ihnen dann auch die Gelegenheit bieten, also dass man die Mails erstmal in Quarantäne nimmt und ihnen dann die Gelegenheit gibt, zumindest innerhalb einer gewissen Frist, diese Spam-Dateien oder als Spam vermutete Dateien durchzugucken, um dann das zu bestätigen oder eventuell dann noch die eine oder andere wichtige Mail rauszufischen. Man hat aber trotzdem darauf reagiert und in dieses neue Telemediengesetz, was es seit 2 Jahren, seit 2007 gibt, einen entsprechenden Anti-Spam-Paragraphen eingefügt, des Inhalts, dass ein vorsätzliches Verschleiern des eigentlichen Inhalts der Mail unter Strafe gestellt wird. Meistens ist es ja so, dass da eine Titelzeile etwas anderes vorgaukelt, als das, was dann tatsächlich in der Spam drinsteht. Als Sie Ihren Account beim IRB beantragt haben, haben Sie wahrscheinlich was unterschrieben und da haben Sie wahrscheinlich die Benutzerbedingungen unterschrieben und anerkannt und wahrscheinlich steht da drin, dass Sie dem Einsatz von Spamfiltern zustimmen. Also das vermute ich jetzt mal, ohne es genau geprüft zu haben, aber so geht man üblicherweise vor. Also zumindest haben Sie irgendwelchen Nutzungsbedingungen zugestimmt mit Ihrer Unterschrift. So, ein weiteres Problem, was wir heute haben, ist, dass die Art und Weise, wie heute Software auf Ihren Rechner kommt, anders ist als früher. Früher hat man so ein Gerät gekauft, da war eine gewisse Menge an Basissoftware drauf und dann hat man das eine oder andere Programm noch zusätzlich draufgeladen, hat es selbst installiert oder von einem Systemadministrator installieren lassen und das war es dann auch. Aber heute muss man davon ausgehen, dass eben ausführbare Programme in irgendeiner dynamischen Art und Weise und ohne, dass sie das so richtig mitkriegen, auf ihren Rechner gelangen und dort ausgeführt werden. Und das schafft eine neue Qualität. Das sind zum Beispiel aktive Inhalte in Webseiten, dass irgendwelche Applets runtergeladen werden, die dann innerhalb von ihrem Browser ablaufen, dass man zunehmend auch Agententechnologie benutzt, also Softwareagenten in der Gegend rumschickt, kleine Programme, die dann von Knoten zu Knoten springen können und dort jeweils ausgeführt werden. Oder dass man eben auch komponentenbasierte Software benutzt, Komponenten, die eben erst bei Bedarf runtergeladen werden und dann bei Ihnen zur Ausführung kommen. Und da weiß man eben oft nicht und wird auch nur zum Teil richtig informiert, was das für Software ist. Und man ist auch häufig überfordert bei der Einschätzung. Manchmal poppt ja so ein Fenster auf und fragt sie irgendetwas, ob sie dem zustimmen oder nicht. Und meistens klicken sie halt ja, weil sie ja eine ganz bestimmte Funktion von diesem Programm haben wollen. Ja, klassisch bei dem Client-Server-Szenario haben wir ja irgendwo einen Client, der über ein Netzwerk mit einem Server kommuniziert, der einen bestimmten Dienst erbringt und die schicken sich jetzt heftig solche Nachrichten hin und her und das ist relativ aufwendig hinsichtlich des gesamten Datenverkehrs, der hier über das Netzwerk abgewickelt wird. Wenn man jetzt dran denkt, dass da beispielsweise der Service beinhaltet, dass der Client irgendein komplexes Formular ausfüllt, dann müsste sozusagen für jeden einzelnen Eintrag in diesem Formular, müsste das jetzt hier rüber geschickt werden, dann müsste geprüft werden, ist dieser Eintrag auch zulässig, stimmt das, wird hier eine Zahl verlangt und der hat Buchstaben eingetragen und so würde das hin und her gehen. Und deswegen ist es geschickter, eben vom Server aus ein solches Server-Applet zum Client runterzuladen, sodass dann das Ausfüllen des Formulars und die Plausibilitätsprüfung, ob die Einträge in dem Formular auch korrekt sind, vor Ort geschehen kann, wodurch natürlich dann der Netzwerkverkehr entsprechend entlastet wird, weil ich muss nur einmal das Applet runterschicken, dann läuft hier alles lokal ab. Und dann kann ich zum Schluss das vollständig und korrekt ausgefüllte Dokument über HTTP wieder zurückschicken an den Server. Agenten wäre jetzt das Gegenstück. Der Client schickt sozusagen einen Agenten zum Ort des Servers und vielleicht noch zu weiteren Servern. Ich könnte sich vorstellen, dass der Client vielleicht einen Vergleich durchführt oder den besten Service versucht herauszukriegen. Also im Prinzip geht es immer darum, dass man Netzwerkverkehr einsparen möchte, dadurch, dass man keine Daten verschickt, sondern komplette Programme verschickt, die dann vor Ort sozusagen die Ausführung und den Datenverkehr machen, sodass der lokal auf einem Rechner stattfindet. Und damit muss man sich eben rumschlagen, dass hier auf Client-Seite und dort auf Server-Seite plötzlich fremder Code auftaucht, der dort ausgeführt werden muss und dem man ja nur bedingt vertrauen kann. Wer also solche Programme aus dem Internet bezieht, geht grundsätzlich ein Risiko ein, weil er davon ausgehen muss, dass dieses Programm eben in der jeweiligen Umgebung, in der es ausgeführt wird, könnte der Browser sein, dann im Prinzip mit den Rechten läuft, mit denen auch der Browser läuft. Und wenn das alle Rechte sind, dann hat unter Umständen auch dieses Stück Code die vollen Rechte, also zumindest die der Browser hat. Das trifft auch auf solche Plugins zu. Sie wissen, Sie können da irgendwo auf den Webseiten auf irgendwelche Dinge klicken und dann wird plötzlich ein Video abgespielt oder Musik abgespielt. Und dafür brauchen Sie entsprechende Programme, Plugins, die im Browser eingebettet sein müssen, Player für die jeweiligen Typen. Und denen müssen Sie natürlich auch entsprechend vertrauen, weil die eben mit den gleichen Rechten arbeiten, die Ihr Browser besitzt. Auch da sollten Sie vielleicht nur denjenigen Vertrauen schenken, mit denen Sie auch schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und häufig gibt es ja dann auch entsprechende Zertifikate, die zumindest sicherstellen, dass dieses Stück Software auch aus dieser Quelle stammt. Von diesen Plugins sind besonders diejenigen problematisch, die Interpretierer für höhere Programmiersprachen enthalten, weil die wiederum dann mögliche Angriffsstellen sein können für schadhafte Software. Also die Plugins selbst können ein Problem darstellen, dass sie selbst schadhaft sind, oder sie können eben selbst eine Ausführungsumgebung bereitstellen für andere Skriptsprachen, wie zum Beispiel für Microsoft Scripting Language oder für Skriptsprachen wie Perl, Python oder TickleTK. Und PostScript-Interpreter sind auch problematisch. Der einzige, der von der Community als sicher angesehen wird, ist angeblich GhostView. Microsoft hat ActiveX vor vielen Jahren auf den Markt gebracht und gerade am Anfang waren diese ActiveX-Programmkomponenten auch wirklich Anlass zur Sorge. Insgesamt ist es eine Technologie zum automatischen Herunterladen von ausführbarem Code. Dieser Code wird in entsprechenden .ocx-Dateien zusammengefasst und kann dann beispielsweise im Internet Explorer ausgeführt werden. Über die Sprache sagt das noch wenig aus, also ActiveX Controls können in unterschiedlichsten Sprachen programmiert sein. Das ist, was die Funktion betrifft, eine sehr nützliche Angelegenheit, aber wie gesagt, aus Sicherheitsaspekten problematisch. Deswegen sind Sie auch aufgefordert, in Ihrem Browser explizit anzugeben, ob Sie solche ActiveX-Steuerelemente grundsätzlich erlauben oder grundsätzlich verbieten wollen oder ob Sie jedes Mal gefragt werden wollen, ob Sie das jeweilige ActiveX-Element ausführen wollen oder nicht. Und Sie können hier auch angeben, vertrauenswürdige Internetadressen, aus denen Sie grundsätzlich solche ActiveX-Elemente akzeptieren. Aufgrund dieser Probleme mit ActiveX gab es dann auch einen Zertifizierungsmechanismus, der von Microsoft angeboten wurde. Das heißt, es wird eine kryptografische Prüfsumme erzeugt und daraus ein Zertifikat hergestellt, mit dem dann überprüft, dass wiederum von einer Zertifizierungsinstanz unterschrieben ist, wodurch bewiesen werden kann, oder vielleicht genauer gesagt, wodurch nur bewiesen werden kann, dass dieser Code von dem Unterzeichner stammt, also beispielsweise von Microsoft, aber natürlich nichts darüber ausgesagt wird, was dieser Code tut, sondern er wird nur bestätigt, das kommt von uns und das wurde auf dem Weg von uns zu Ihnen nicht modifiziert. Mit Skriptsprachen wie zum Beispiel JavaScript kann man die Funktionalität von Browsern weiter steigern. Von dem grundsätzlichen Entwurf her sind solche JavaScript-Programme sicherer als anderer Scriptcode, weil nämlich festgelegt ist, dass diese JavaScript-Programme nicht auf das lokale Dateisystem zugreifen können und auch keine Kommunikationsverbindungen nach draußen aufbauen dürfen. Allerdings kann man so ein JavaScript beispielsweise nicht daran hindern, dass den ganzen Bildschirm mit Fenstern zuzumüllen, einfach auch so eine Endlosschleife und überall poppt so ein Fenster auf und dann können Sie eigentlich nur noch Ihren Browser abschießen, um das zum Halten zu bringen. Oder solche Dinge wie hier, was unter Social Engineering laufen würde oder unter Phishing. You have lost your dial-up connection, please re-enter your password. Sieht harmlos aus und Sie neigen dazu, das dann auszufüllen, aber es kann dann abgespeichert werden. Ja. Ja?
Ja, und
ist aber unangenehm genug, oder? Ja, 64 Fenster.
Allerdings, das wurde dann immer zu einer Gruppe zusammengefasst, das kennen Sie ja, und dann machen wir einfach alle schließen und dann was weg.
Okay. Was war das für ein Browser?
Internet Explorer.
War der Explorer. Na ja, gut, vielleicht hat man da gelernt, was das betrifft. Ja gut, auch das können Sie steuern über Ihre Einstellungen, was JavaScript darf und was es nicht darf. Vielleicht war eben Ihre Einstellung hier entsprechend gesetzt, dass es keine größeren Schäden hinterlassen hat. Ja, über Java Applets muss ich, glaube ich, nichts sagen. Das ist Ihnen alles vertraut. Ist so. Was Sie vielleicht weniger kennen, weil in Informatikerkreisen Microsoft-Technologie manchmal etwas gemieden wird, ist, dass es bei Microsoft eben eine entsprechende Technologie gibt, die .NET-Plattform, die eine universelle Ausführungsumgebung und auch Entwicklungsumgebung darstellt, sodass es also bei der Entwicklung egal ist, ob dieses Stück Code jetzt auf einem Handheld, auf einem Notebook oder auf einem dicken Server läuft. XML ist dabei das universelle Datenformat und es gibt ein spezielles Protokoll, nämlich das SOAP-Protokoll, mit dem unter Benutzung von XML dann Nachrichten ausgetauscht werden. Und das, was Sie von Java als Java Virtual Machine kennen, heißt jetzt in dieser .NET-Technologie CLR, Common Language Runtime als Ausführungsplattform. Im Unterschied zu Java, zur Java-Technologie, unterstützt diese .NET unterschiedliche Programmiersprachen, insbesondere natürlich C#, das ist ja das Microsoft-Gegenstück zu Java, aber auch Visual Basic oder Visual C++. Und durch einen Compiler werden dann Programme in diesen höheren Programmiersprachen umgewandelt in einen Bytecode, ähnlich wie der Java-Bytecode, der aber hier Microsoft Intermediate Language heißt. Und diese Microsoft Intermediate Language, die kann dann auch verschickt werden und wird dann von der Common Language Runtime ausgeführt. Diese Common Language Runtime besitzt einen Just-in-Time-Compiler, der immer aktiv wird. Das heißt, während bei Java das ja nicht so festgelegt wird, ob das Java-Programm interpretiert wird oder Just-in-Time compiled, wird hier grundsätzlich Just-in-Time compiled. Das heißt, wenn das Programm das erste Mal ausgeführt wird, dann oder ausgeführt werden soll, wird es hier ad hoc übersetzt und liegt dann anschließend für erneute Ausführungen im Maschinencode vor. Die Arbeitsweise ist eben genauso oder ähnlich, wie Sie es von Java kennen. Source Code, dann der entsprechende Language Compiler, dann diese Intermediate Language, dann durch den JIT Compiler und dann haben Sie Native Code vorliegen. Wir haben später noch ein Kapitel 10, glaube ich, was ich aber nicht hier in der Vorlesung präsentieren werde. Das ist sozusagen dem Rotstrich zum Opfer gefallen, um Platz zu schaffen für diese externen Vorträge. Aber da ist noch in diesem Kapitel einiges zu dieser .NET-Plattform, also insbesondere zu den Sicherheitsaspekten dieser .NET-Plattform. Können Sie sich dann mal angucken, wenn Sie sich dafür interessieren. Wie Java VM gilt hier das Sandbox-Prinzip. Das heißt, diese Programme werden in einer Art Sicherheitszelle ausgeführt und sämtliche Zugriffe aus dieser Zelle heraus werden entweder unterbunden oder unterliegen einer relativ strikten Rechteüberprüfung. Der Bytecode, der da zur Ausführung kommen soll, wird genauso wie bei Java VM einer Verifikation unterzogen. Und dann gibt es noch einen spezifischen Classloader, der eben auch für jede Klasse, die da geladen wird, nochmal einzeln auch deren Rechte überprüft. Und diese weiteren Details, wie jetzt in dieser .NET-Technologie mit Rechten umgegangen wird, das ist eine relativ komplexe Angelegenheit, weil Sie eine ganze Hierarchie von unterschiedlichen Rechtesystemen haben, Rechte, die irgendwie vom Benutzer, am Benutzer dranhängen, Rechte, die mit der jeweiligen Anwendung verbunden sind, Rechte, die mit der Maschine zusammenhängen, auf der der Code läuft und Rechte, die für das ganze Unternehmen gelten, die treffen zusammen und da muss man jetzt bei Rechtekonflikten dann entsprechende Regeln angeben, wie diese Konflikte aufzulösen ist, was sozusagen höherwertiges Recht ist und was geringerwertiges Recht ist, was die Sache dann etwas unübersichtlich macht. Ja, weitere Informationen dazu in der einschlägigen Literatur. Das Buch von Garfinkel und Spafford hatte ich Ihnen ja schon empfohlen. In dem Buch von Claudia Eckert steht auch einiges drin. Informationen über das .NET Framework erhalten Sie am besten in so einem dicken blauen 600 Seiten Schinken. Spezielle Bücher zur Java Security gibt es auch in Massen. Und wenn Sie andere Sachen mal ausprobieren wollen, hier gibt es zum Beispiel unter dieser Adresse Beispiele schädlicher Applets. Müssen Sie natürlich ein bisschen aufpassen, machen Sie das nur auf Ihrem eigenen Rechner. Und ja, das war es eigentlich im Wesentlichen. Werkzeuge, ich habe diese Liste dem Buch von Frau Eckert entnommen. Werkzeuge, um jetzt die Sicherheit von Rechnern zu überprüfen, die aber natürlich gleichzeitig auch von Hackern benutzt werden können, um eben Schwachstellen zu finden und ausnutzen zu können, sind hier aufgelistet. Das sind also diverse, entweder nur Port-Scanner oder etwas allgemeiner Schwachstellen-Scanner. Dann welche, die hier Lücken in CGI-Skripten erkennen, dann Programme zum Abhören von WLANs, gibt es mehrere. Dann kann man hier eine Darstellung des gescannten Netzwerks sich aufstellen lassen. Und dann gibt es Packet Sniffer, wenn Sie die installiert haben, kann der ganze Ethernet-Verkehr abgefangen werden und entsprechende Crack-Programme für Windows- oder Unix-Passwörter. Wie gesagt, veröffentlicht in entsprechenden Büchern. Ein paar dieser URLs sind vielleicht nicht mehr gültig, weil das Buch von Frau Eckert ist jetzt auch wieder 2-3 Jahre alt. Aber die meisten sind wahrscheinlich noch gültig. Fragen noch? Okay. So, jetzt haben wir gesehen, was kann da alles schief gehen und welche Schadprogramme gibt es und wie kann man sie typisieren. Aber unsere Aufgabe ist es ja, sichere Systeme zu bauen, nach Möglichkeit solche, die auch nicht von solchen schadhaften Programmen ausgenutzt werden können. Deswegen jetzt dieses Kapitel 6, Entwurf sicherer Systeme. Man hat inzwischen festgestellt, dass genauso wie man irgendwann mal feststellen musste, dass man Software mit einem Engineering-Ansatz entwickeln sollte und nicht einfach drauf losschreiben sollte, sondern dass das komplexe Gebäude sind, die entsprechend vorher sorgfältig geplant werden müssen, spezifiziert werden müssen, in Komponenten oder Module zerlegt werden müssen, sodass also diese einzelnen Schritte durchzuführen sind, wie Modellierung, Analyse, Verifikation, Validierung, Test, dass das, was also auf Software insgesamt zutrifft, auch auf den Teilaspekt Security zutrifft. Wenn Sie also für die Sicherheit eines komplexen Software-Systems verantwortlich sind, dann müssen Sie auch die Sicherheitsaspekte modellieren, Sie müssen sie analysieren, Sie müssen sie verifizieren, Sie müssen sie validieren und Sie müssen sie testen. Und das führt dann zu dem Begriff Security Engineering. Also wichtig ist festzuhalten, dass Sicherheit üblicherweise nicht etwas ist, was man so als Add-on bekommt. Also ich kaufe mir ein Stück Software oder ich baue ein Stück Software und dann mache ich noch ein bisschen Sicherheit oben drüber. Das funktioniert nicht, sondern Sicherheit muss von vornherein ein Design-Ziel gewesen sein und von vornherein berücksichtigt werden, sonst geht es eigentlich immer schief. Und dieses Security Engineering besteht aus einzelnen wohl definierten Entwicklungsphasen, die zunächst mal mit einer Analyse beginnen. Zunächst mit einer Bedrohungsanalyse, die einerseits die funktionalen Anforderungen an das System heranzieht, aber dann auch Umwelt und Einsatzgebiet explizit mit berücksichtigt. Wenn man die Bedrohungsanalyse abgeschlossen hat, dann kommt die Risikoanalyse. Wir haben das ja im ersten Kapitel schon mal exemplarisch auch durchgespielt. Nachdem die Analyse abgeschlossen ist, ist man dann in der Lage, eine Sicherheitsstrategie zu formulieren, die aber eventuell nochmal dazu führt, dass man erneut eine Risikoanalyse durchführen muss. Und insofern gibt es hier die Möglichkeit einer Iteration, dass man hier mehrmals im Kreis läuft, bis man zufrieden ist mit dem, was man hat. Aus dieser Sicherheitsstrategie wird dann ein Sicherheitsmodell abgeleitet und dieses Modell soll es ermöglichen, dass man am Modell den Nachweis von Sicherheitseigenschaften überprüfen kann. Das heißt, hier wird ja eine Strategie festgelegt, damit ist auch eine Spezifikation verbunden und das Modell muss jetzt, ja, da muss man so eine Art Model Checking hier durchführen können. Wenn am Modell alles soweit in Ordnung ist, dann kann es an die Umsetzung gehen und da macht man zuerst einen Grobentwurf, dann einen Feinentwurf und parallel zu Grobentwurf und Feinentwurf gibt es dann hier auf Validierungsseite auch die entsprechenden Tests. Also hier hätte man einen Modultest, hier hätte man einen Integrationstest und bei der Implementierung würde, um sichere Systeme zu erzeugen, eben entweder Code-Inspektion oder Verifikation oder eventuell auch beides eingesetzt. Dafür, in welchem Umfang das durchgeführt wird und was davon durchgeführt wird, führt dann dazu, dass ein Softwaresystem in unterschiedliche Sicherheitsklassen eingeordnet wird. Und diese Sicherheitsklassen, die sind für ganz bestimmte Branchen wichtig. Also Sie können sich vorstellen, dass ein Stück Code, was jetzt die Bremssoftware in Ihrem Auto darstellt, vielleicht einer bestimmten Sicherheitsklasse genügen muss. Oder dass die Militärs, wenn sie Software in Auftrag geben, auch bestimmte Sicherheitsklassen verlangen. Und diese Sicherheitsklassen müssen dann auch entsprechend zertifiziert werden. Das ist so, wie wenn Sie einen entsprechenden TÜV-Stempel dafür bekommen. Aber darauf kommen wir gleich noch. Bei der Entwicklung sicherer Software hat sich im Laufe der Jahrzehnte so eine Liste von Grundsätzen als sinnvoll herausgestellt, die irgendwann mal schon relativ früh, ich glaube in den 80er Jahren, aufgestellt wurden und die aber immer noch weitgehend akzeptiert werden als sinnvoll zu berücksichtigen. Ein Prinzip ist zum Beispiel das Least Privilege Prinzip, dass jeder nur die Rechte haben sollte und auch nur das Wissen haben sollte, was zur Durchführung seiner Aufgaben unbedingt erforderlich ist. Sie erinnern sich, wir hatten auch bei den Passwörtern schon mal drüber gesprochen, dass es sinnvoll ist, obwohl man jetzt nur ein persönliches Notebook hat, vielleicht trotzdem mit zwei Accounts zu arbeiten, einem normalen Account ohne Systemadministratorrechte und einem Systemadministrator-Account, bei dem diese Rechte gesetzt sind, weil Sie eben nicht unbedingt mit allen Rechten arbeiten müssen, wenn Sie ganz normal mit Ihrem System arbeiten und keine neue Software installieren. Also Sie schränken sozusagen freiwillig Ihre Rechte ein, weil Sie die im Moment nicht brauchen und weil Sie erkannt haben, dass wenn man zu viele Rechte hat, das eben auch ein Sicherheitsproblem darstellen kann. Das andere Prinzip ist Fail Safe Default. Das heißt, Systeme sollten so aufgebaut sein, dass zunächst mal alles verboten ist und dann schrittweise Dinge erlaubt werden können, anstatt andersrum zu gehen und zu sagen, erstmal sind alle Scheunentore offen und dann, wenn man irgendwie was sichern will, dann muss man die einzeln zumachen. Weil wenn man was vergisst, dann bleiben im zweiten Fall ein paar Scheunentore offen. Und wenn man bei Fail-Safe etwas vergisst, dann wird man das relativ schnell feststellen, weil dann irgendetwas nicht geht. Microsoft ist beispielsweise auch vor ein paar Jahren dazu übergegangen, ihre Systeme mit relativ engen Security-Schrauben auszuliefern, um es dann dem Benutzer zu überlassen, das individuell zu lockern. Complete Mediation heißt, dass jeder Zugriff überprüft wird durch irgendeine Sicherheitseinrichtung. Das heißt, er ist auf seine Zulässigkeit, auf seine Erlaubnis hin zu überprüfen. Und Complete heißt eben, dass eine Umgehung dieser Zugriffskontrolle nicht möglich sein soll. Weiteres Prinzip ist das der Ökonomie, dass Sicherheitsmechanismen einfach und klein zu halten sind, aus mehrerlei Gründen. Erstens, um die Korrektheit des Sicherheitsmechanismus überprüfen zu können, ist es ein Erfordernis, dass es überschaubar ist, weil Sie können nicht irgendwelche zigtausende Lines of Code beispielsweise verifizieren. Und zum anderen ist damit auch gemeint, dass auch für den Benutzer Sicherheitsmechanismen ökonomisch sein müssen. Sie können von Benutzern nicht verlangen, dass sie einen wahnsinnigen Aufwand treiben, nur um etwas sicher zu gestalten, wenn der Benutzer vor die Wahl gestellt wird, Funktionalität ja oder nein, Sicherheit ja oder nein, oder Funktionalität versus Sicherheit, wird er sich fast immer für die Funktionalität entscheiden. Also das muss auch ökonomisch und komfortabel sein. Das nächste Prinzip heißt Open Design. Sicherheitsmechanismen müssen offen sein, in dem Sinne, dass jeder weiß, wie sie wirken und wie sie funktionieren. Das Prinzip, ich mache ein System dadurch sicher, dass keiner so richtig durchblickt, hat sich als nicht erfolgreich erwiesen. Also Security by Obscurity, indem man irgendwie einen Irrgarten von Mechanismen baut, in der Hoffnung, die Leute blicken nicht durch, das scheint offensichtlich überhaupt nicht zu funktionieren. Separation of Privilege bedeutet, dass wenn man auf den Zugriff auf besonders kritische Elemente kontrollieren möchte, dass man dann nicht nur auf einen Mechanismus setzen sollte, sondern auf das Zusammentreffen von mehreren Bedingungen gleichzeitig. Sie kennen das vielleicht aus irgendwelchen Hollywood-Filmen, wenn da irgendwelche Atomsprengköpfe freigeschaltet werden müssen, dann gibt es immer zwei oder drei Bedingungen, die da zutreffen müssen. Also meistens haben sie dann zwei hochrangige Offiziere, wo jeder irgendwie so einen Schlüssel hat, und die müssen den dann in irgendeinen Schrank reinstecken und rumdrehen, und diese beiden Schlösser, wo sie das reinstecken, sind auch so weit entfernt, dass nicht einer irgendwie, der dem anderen den Schlüssel abreißt, gleichzeitig das jetzt beide Schlüssel benutzen könnte, und die müssen das gleichzeitig tun. Also die Idee ist immer, nicht nur einer, sondern zwei müssen gleichzeitig der Meinung sein, wir müssten jetzt die Atomsprengköpfe freigeben, und zusätzlich muss natürlich vorher noch der amerikanische Präsident den berühmten Knopf gedrückt haben, sonst geht das sowieso nicht, also den grundsätzlichen Freigabeknopf. Das ist damit gemeint, dass das Privileg, das Vorrecht, Atomsprengköpfe freizugeben, nicht nur von einer Person, sondern von mehreren Personen abhängt. Der Präsident kann nur das elektronische grundsätzliche Signal geben, dann müssen aber irgendwie noch zwei Vier-Sterne-Generale unabhängig voneinander auch der Meinung sein, wir machen das jetzt, sonst funktioniert es nicht. Least Common Mechanism, das ist so ein Prinzip, was nicht so ganz nachzuvollziehen ist. Da geht es einfach darum, dass man versucht, den Informationsfluss zwischen unterschiedlichen Komponenten zu limitieren. Es bedeutet, dass man die Zahl gemeinsam genutzter Objekte minimieren möchte, um einfach eine möglichst starke Trennung zwischen unterschiedlichen Subsystemen zu haben. Je mehr gemeinsam genutzt wird, desto mehr Möglichkeiten über die gemeinsame Nutzung gibt es auch für den Informationsaustausch. Und dann natürlich der letzte Punkt, Psychological Acceptance. Kein Sicherheitsmechanismus wird vom Endbenutzer aufgegriffen, wenn er nicht leicht und einfach genutzt werden kann. Sie sind sicher gerne bereit, verschlüsselte oder signierte E-Mail zu empfangen, sofern es lediglich eines Mausklicks bedarf, die dann auch tatsächlich zu entschlüsseln. Wenn Sie dann aber persönlich anfangen müssen, bei Ihrem Kommunikationspartner jetzt sich irgendwelche öffentlichen Schlüssel zu besorgen, dann werden Sie sagen, rutsch mir doch den Buckel runter, der soll mir das nochmal schicken, aber unverschlüsselt. Im Zusammenhang mit diesem Entwurf sicherer Systeme wurde immer wieder, also schon in den 70er Jahren vorgeschlagen, dass man die Grundfunktionen zur Sicherheit in einem sogenannten Sicherheitskern zusammenfasst, und dieser Sicherheitskern heißt auch Trusted Computing Base. In ihm sind alle Komponenten, sowohl Hard- und Software, gemeint, die eben für die letztliche Erzwingung verantwortlich sind, in Erzwingung von Regeln, die weiter oben, oberhalb und außerhalb dieses Sicherheitskerns formuliert werden. Dieser Kern soll dann auch so klein sein, dass er entweder komplett in Hardware realisiert werden kann oder dass er eben auch, was die Softwarekomponenten, so klein ist, dass er sich beispielsweise verifizieren lässt und übersichtlich bleibt. Man fordert von einer solchen Trusted Computing Base, dass alle Zugriffe über diese Trusted Computing Base führen müssen, also vollständige Kontrolle im Sinne dieser Complete Mediation, wie wir das gerade hatten, dass man eine klare Trennung hat zwischen diesem sicherheitskritischen Teil und dem kompletten Rest des Systems, dass dieser Kern auch eine Einheit in diesem Sinne bildet und dass die Sicherheitsfunktionalität jetzt nicht über viele andere Komponenten verstreut ist, dass auf diese Art und Weise, dass sozusagen alle Sicherheitsfunktionen punktuell irgendwo in einem Modul zusammengefasst sind, dann auch Modifikationen leichter durchzuführen sind und auch die Korrektheit des Programms dann einfacher zu testen ist. Die Codegröße auf diese Art und Weise so gering ist, dass, wie gesagt, zum Beispiel eine Verifikation möglich ist. Und das war dann auch schon der letzte Punkt. Sodass man sich ein System grundsätzlich so vorstellt, man hat die Hardware, die man ja entsprechend entworfen und verifiziert hat, sodass man ihr trauen kann. Um diese Hardware herum wäre dann der Sicherheitskern, der also die Hardware und minimale Software umfasst, als Teil des Betriebssystemkerns. Und je weiter wir dann hier nach oben oder nach außen gelangen zu den Anwendungen, desto mehr nimmt das Vertrauen ab. Und das ist der Kern, auf den man sich absolut verlassen können sollte. Diese Trusted Computing Base gibt es inzwischen auch eingebaut in entsprechende Notebooks mit entsprechenden Hardware-Komponenten, Trusted Platform, in dem dann auch Schlüsselverwaltung stattfindet und dass Sie entweder benutzen können oder nicht benutzen können. Es war eine Zeit lang auch ein bisschen unter Diskussion, weil nämlich eine extensive Benutzung dieser Trusted Plattform auch bedeutet, dass man oder verknüpft werden konnte mit dem Digital Rights Management, dass Sie also auf solchen Systemen mit eingeschalteter Trusted Plattform nur noch beispielsweise Musik abspielen können, die Sie legal erworben haben. Oder Videos abspielen können, die Sie legal erworben haben. Und aufgrund dieser Nebeneigenschaft wurde das ganze Prinzip der Trusted Plattform etwas diskreditiert und behauptet, Intel und Microsoft und die anderen hätten das nur deswegen gepusht, um Digital Rights Management durchzusetzen. Aber das greift ein bisschen zu kurz. Im Prinzip ist es schon eine vernünftige Geschichte, eine Kernfunktion in Ihrem Rechner zu haben, mit der sich solche Sicherheitsmechanismen in verlässlicher Form durchsetzen lassen. Ich hatte vorhin erzählt, dass man, wenn man sichere Software entwickelt, sich das bestätigen lassen kann. Und Ausgangspunkt von dieser zertifizierten sicheren Software war wie so oft das Militär, was in den 80er Jahren, also konkret das amerikanische DOD, Department of Defense, mit einem Trusted Computer System Evaluation Criteria Handbook auftrat. Und da dieses Buch die Farbe Orange hatte, heißt dieses Buch seither das Orange Book. Und das hat aber inzwischen sich weiterentwickelt. Das heißt, die Europäer haben das aufgegriffen. Deutschland hat es zum Beispiel aufgegriffen und hat dann 1989 sogenannte IT-Sicherheitskriterien definiert von der Zentralstelle für Sicherheit in der Informationstechnik. Das war der Vorläufer des heutigen Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Man hat dann ein bisschen über die Grenzen geguckt und sich innerhalb von Europa, zumindest zwischen Deutschland, England, Frankreich und Holland, abgestimmt und hat dann diese IT-SEC definiert, die nicht wesentlich von diesen IT-Sicherheitskriterien von 1989 abweichen. Und das wiederum wurde weiterentwickelt, sodass wir dann heute die sogenannten Common Criteria zur Verfügung haben, die einen weltweiten Standard nach ISO darstellen und in ihrer Version 2.1, ich glaube, dass das immer noch die aktuell gültige ist, seit 1999 bekannt sind. Was ist damit gemeint? Es ging so los in diesem Orange Book, dass man Stufen D, C, B, A hatte. A war die höchste Sicherheitsstufe und D die geringste. Stufe D hat also jede Software gekriegt, das war der Default-Fall. Und wenn man C oder B oder A haben wollte, dann musste man zusätzliche Eigenschaften nachweisen. Die Stufe C1 hat man gekriegt, wenn das System zum Beispiel über das Konzept von Zugriffsrechten verfügte, dass man also Zugriffsrechte vergeben und entziehen konnte, individuell, also für jeden einzelnen Benutzer, dass es sowas wie Identifikation und Authentisierung gab, sodass also Standardbetriebssysteme wie Unix relativ automatisch in dieser Stufe C1 gelandet sind. Wenn das ein bisschen differenzierter möglich war, feingranular, dann konnte man dafür C2 kriegen. Das IBM Unix-System von damals, bevor sie sich auf Linux gestürzt haben, AIX, hatte zum Beispiel die Stufe C2. Auch das letzte deutsche Großrechnerbetriebssystem, BS 2000 von der Firma Siemens, hat die Stufe C2 erlangt. Stufe B1 bedeutete dann schon, dass man das Konzept von Sicherheitsklassen sowohl für Subjekte als auch für Objekte eingeführt hat. Wir kommen darauf nochmal zu sprechen. Die Sicherheitsmechanismen mussten auch beschrieben sein in entsprechenden Handbüchern und zumindest informell begründet werden, warum sie wirken. Und auch da gab es Unix-Betriebssysteme, die das geschafft haben. Zum Beispiel das HPUX BLS, fragen Sie mich nicht, wofür BLS steht. Dann gab es ein Trusted Erix und ein Trusted Unicos, also Betriebssysteme, die in Richtung Sicherheit noch etwas aufgemotzt wurden. Bei B2 brauchte man dann schon ein formales Sicherheitsmodell. Es mussten Maßnahmen zur Erkennung verdeckter Kanäle vorhanden sein. Was verdeckte Kanäle sind, das werden wir auch nochmal besprechen, vertrauenswürdige Pfade, Kommunikationspfade über mehrere Komponenten hinweg. Da hat es genau ein Unix-System geschafft, nämlich Trusted Xenix, was diese Stufe B2 jemals erzielt hat. B3 erforderte dann eine solche Trusted Computing Base, die getestet und geschützt war und in der alle Sicherheitskomponenten zusammengefasst sind, so wie wir das gerade besprochen haben. Und bei A1 war es dann nötig, wirklich einen formalen Beweis für bestimmte kritische Sicherheitseigenschaften nachzuweisen, also im Sinne einer Verifikation. Und Sie sehen schon, in welchem Bereich das dann ist. Das sehen wir dann bei Avionik-Systemen, bei denen diese hohe Stufe der Sicherheit verlangt wird. Bei den IT-SEC-Kriterien in Deutschland und Europa hat man jetzt differenziert, und zwar in zwei Richtungen. Man hat gesagt, mich interessiert einerseits, welche Sicherheitsfunktionen mein System aufweist, und unabhängig davon kann ich diese Sicherheitsfunktionen aber unterschiedlich auslegen, im Sinne, ob ich jetzt eine bestimmte Funktionalität, oder ich bringe mal ein Beispiel, wenn Sie, eine Funktionalität wäre zum Beispiel Kryptographie, die ist entweder vorhanden oder nicht vorhanden, also mein System kann verschlüsseln oder kann nicht verschlüsseln, das wäre eine Funktionalität. Die Qualität wäre dann, was habe ich für einen Verschlüsselungsalgorithmus? Verwende ich irgendwie so eine Cäsar-Chiffre oder habe ich RSA mit einer bestimmten Schlüssellänge im Einsatz? Also einmal, was wird an Sicherheit angeboten und wie gut wird das jeweils angeboten? Und das ist etwas, was Sie hier noch nicht hatten. Hier wird das irgendwie zusammengemischt. Einerseits sehen Sie hier Anforderungen zu konkreten Funktionalitäten. Auf der anderen Seite sehen Sie da auch Qualitätsstufen. Und das wird hier differenziert, sodass man Sicherheit in zwei Dimensionen sozusagen aufspannt. Hier hat man insgesamt 10 Funktionsklassen und jede dieser Funktionsklasse kann in 7 unterschiedlichen Qualitätsstufen umgesetzt sein. Bei den Funktionsklassen hat man bei den oberen eine gewisse Entsprechung nach den alten Orange Book-Klassifikationen, also C1, C2, B1, B2 und so weiter. Dann hat man aber darüber hinaus noch weitere Funktionsklassen definiert bezüglich der Integrität von Daten, der Verfügbarkeit, der Integrität bei der Kommunikation, der Vertraulichkeit, beim Ende-zu-Ende-Verhalten und so weiter. Das sind diese 10 Funktionsklassen, die Sie haben. Unabhängig davon kann jetzt jede dieser Funktionsklassen mehr oder minder gut qualitativ umgesetzt sein. Und da gibt es eben diese 7, die jetzt durchnummeriert sind von E0 bis E6. E0 ist wieder nichts, ist gar nichts vorhanden, unzureichende Vertrauenswürdigkeit. E1 heißt informelle Beschreibung der Architektur. E2 muss man schon getestet haben und etwas über die Aussagekraft der Tests ausgesagt haben. Und erst in diesem Bereich ab E3 spricht man von einer hohen Qualität, die dann hier bei E6 endet mit dem formalen Nachweis der Korrektheit, das heißt Konsistenz der Implementierung mit der Spezifikation, was letztlich mit Verifikation übersetzt werden kann. Im Entwicklungsprozess würde das dann so berücksichtigt werden. Wir haben Anforderungen, Architekturentwurf, Feinentwurf, Implementierung, Konfigurationskontrolle, Programmiersprache, Compiler, Sicherheit beim Entwickler, Betriebsdokumentation, Auslieferung und Konfiguration, Anlauf und Betrieb. Das sind die verschiedenen Phasen. Und hier sehen Sie, was an jeweiligen Dokumenten geliefert werden muss und wie diese jeweiligen Dokumente in diese Qualifikationsstufen hier eingeordnet werden können. Also, wenn Sie sowas durchlaufen wollen und eine gewisse Zertifizierung haben wollen, hier nach Common Criteria, dann müssen Sie schön fleißig sein und ganz viele Dokumente schreiben, ja? Ja, das ist auch genau das Problem, ne? Dass irgendwie die Zertifizierung unter Umständen länger dauert als die Entwicklung und dass Sie, sobald Sie auch nur eine Zeile anfassen, dann nicht mehr die Zertifizierung haben. Ne, das sehen Sie ja da an den Vorgaben hier. Wenn es um E1 oder E2 geht, da können Sie natürlich am Code immer noch etwas ändern, ohne dass die Aussagekraft oder die informelle Beschreibung geändert werden müsste, ne? Also da sind Sie auf der sicheren Seite. Aber wenn Sie dieses Niveau der Sicherheit haben wollen, dann dürfen Sie in der Tat nicht mehr am Programm irgendwie etwas herumfummeln, weil Sie dann natürlich diese Korrektheit nicht mehr garantieren können. Oder Sie brauchen irgendwie eine Nachzertifizierung. Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas vielleicht gibt, dass man dann Teile dann nachzertifiziert, wenn man irgendwie ein neues Release eines Stück Softwares herstellen möchte. Aber grundsätzlich ist es wahnsinnig aufwendig, solche Zertifizierungen durchzuführen. Es ist auch teuer, sie durchzuführen. Und man müsste sie in der Tat dann bei jedem neuen Release erneut durchführen. Und deswegen hat sich diese Zertifizierung auch nicht so grundsätzlich durchgesetzt. Nur dort, wo halt der entsprechende Kunde es verlangt, dafür dann aber auch entsprechend bezahlen muss. Common Criteria orientieren sich an dem, was wir gerade gesehen haben, auch diese Zweidimensionalität, Funktionsklassen einerseits, Qualität der Umsetzung auf der anderen Seite, nur dass man hier bezüglich der Funktionsklassen noch eine etwas feinere Auflösung vorgenommen hat. Das sind die heute gültigen Sicherheitsfunktionen nach diesen Common Criteria. Vorlesen muss ich das, glaube ich, nicht. Sie können das mal kurz überfliegen. Ja, auf den nachfolgenden Folien ist das alles noch mal ein bisschen deutlicher aufgeschlüsselt, was damit jeweils gemeint ist. Ich glaube, es bringt nichts, wenn wir das jetzt da im Detail durchgehen. Ich wollte Ihnen eigentlich nur mal zeigen, was Zertifizierung von Software eigentlich heißt und was da alles untersucht wird oder welche Aspekte diese Zertifizierung aufweist. Bezüglich der Qualitätsstufen, das waren jetzt die Funktionsklassen, bezüglich der Qualitätsstufen haben wir hier 7 funktional getestet, strukturell getestet, methodisch getestet, also hier musste man nicht methodisch vorgegangen sein, methodisch getestet, methodisch entwickelt und getestet. Hier muss man dann schon semiformal arbeiten und wie auch im vorangegangenen Fall ist die höchste Stufe EAEL7 dann ein formal verifizierter Entwurf. Und wenn es noch irgendwelche Entsprechungen gibt, dann sehen Sie die hier. Also diese Vertrauenswürdigkeitsklassen entsprechen ziemlich genau den IT-Sec-Klassen, die wir vorher gesehen haben. So, grundsätzlich, darüber haben wir gerade gesprochen. Sicherheitszertifizierung bedeutet in der Regel auch immer, dass man das nur in Bezug auf ein ganz bestimmtes Betriebssystem, auf dem es läuft, kriegt, weil eben überall Betriebssystemaufrufe eingebettet sind, die mit berücksichtigt werden müssen. Es ist teuer. Es ist release-abhängig, kann also durchaus mal ein halbes Jahr oder ein Jahr dauern, bis ein komplexeres System tatsächlich diese Zertifizierung erhalten hat. Und insgesamt ist diese Zertifizierung auch nur bedingt geeignet, das Vertrauen zu erzeugen, was man eigentlich mit dieser Zertifizierung haben möchte. Weil wenn man genau hinguckt, sich die Zertifizierung dann doch nur auf nicht alle Aspekte, sondern nur auf Teilaspekte bezieht, sodass gewisse Dinge außer Acht gelassen werden und insofern dann doch wieder ein bisschen Zweifel herrscht, ob denn die wesentlichen Dinge auch wirklich durch die Zertifizierung abgedeckt sind. Wer das macht, TÜV macht es zum Beispiel. Es gibt TÜVs, die sind als Software-Zertifizierungsinstanzen zugelassen. Auch hier muss natürlich eine, Sie können jetzt nicht einfach hergehen und Software zertifizieren. Sie müssen, wenn Sie jetzt so eine Firma aufmachen wollen, selbst wieder als Software-Zertifizierer zertifiziert werden. Beispielsweise vom BSI. Das BSI arbeitet selber aber auch als Zertifizierungsinstanz. Also wenn Sie ein Stück Software haben, was Sie mit Zertifikat verkaufen wollen, dann können Sie sich ans BSI wenden. Okay, Informationen dazu finden Sie zu Common Criteria auf der entsprechenden Homepage oder auch auf den Seiten des BSI. Grundsätzliches zu Security Engineering können Sie bei Ross Anderson nachschlagen. Ein grundsätzlich empfehlenswertes Buch, Security Engineering, erschienen bei John Wiley. Oder auch auf der Homepage von Ross Anderson. Da finden Sie übrigens auch ein paar durchaus streckenweise polemische Kommentare von Anderson zu Trusted Computing. Das war's für heute. Schönen Tag noch.